Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Wir wollen heute mal auf ein aktuelles Ereignis Bezug nehmen und das verknüpfen mit einem Thema, was wir eigentlich schon länger auf unserer Liste haben, und zwar dem Rechenband. Die Aktualität in das Thema ist durch den IQB-Bildungstrend 2024 entstanden, der jetzt am 16. Oktober 2025 veröffentlicht wurde. Im Bereich Mathematik kam dabei heraus, dass 34% der Neunklässler den Mindeststandard für den mittleren Schulabschluss in Mathematik verfehlen. 9% erreichen nicht einmal den Mindeststandard für den ersten Schulabschluss und die Leistung haben sich seit der letzten Erhebung im Jahr 2018 in fast allen Kompetenzbereichen verschlechtert. Experten fordern nun umfassende Investitionen in Sprachförderung, digitale Ausstattung und psychische Gesundheitsfürsorge. Ob das so viel Sinn macht aus unserer Sicht, können wir später nochmal drauf eingehen. Wir wollen jetzt erstmal einen Blick auf die Basiskompetenzen werfen im Bereich Mathematik. Und dabei wollen wir uns beispielhaft die arithmetischen Basiskompetenzen raussuchen. Jessica, kannst du uns einen Einblick geben, was diese Basiskompetenzen sind?
Also wenn wir von Basiskompetenzen in der Arithmetik irgendwie sprechen, dann sprechen wir von 6 Kompetenzen, die es dann gibt. Also es gibt Zahlverständnis, da geht es wirklich darum, dass die Kinder lernen, die Zahl sowohl ordinal als kardinal irgendwie zu erfassen und sie dann vernetzen mit unterschiedlichen Darstellungen. Dann haben wir ein Operationsverständnis, da geht es um Grundvorstellungen der 4 Grundrechenarten, dass die Kinder wissen, zum Beispiel ein typisches Bild ist, du hast hier ein Bild und zu welcher Rechnung passt das zum Beispiel. Dann hat man ein Stellenwertverständnis, das wird ganz oft vernachlässigt und tatsächlich, wenn die Kinder begreifen, wie das Prinzip der Bündelung zum Beispiel funktioniert, dann können sie einfach besser rechnen.
Sowohl dann bündeln und auch entbündeln.
Genau, ne? Also dann ist es irgendwie auch für die Subtraktion dann relevant. Dann hat man schnelles Kopfrechnen, also da geht es wirklich darum, dass man Basisfakten sicher abrufen kann, wie zum Beispiel das kleine 1x1 oder das kleine 1 plus 1 minus. Dass es wirklich relativ zügig geht und dass man dann die Strategiennutzung quasi in den Fokus stellt. Dann hat man Zahlenrechnen, da geht es wirklich darum noch irgendwie, dass die Schüler mündliche und halbschriftliche Rechenstrategie im kleinen Zahlenraum, also bis maximal 1000 vielleicht, verwenden, die dann auf einem tragfähigen Operation- und Stellenwertverständnis dann basieren. Sozusagen. Und zuletzt gibt es dann das Ziffernrechnen. Da geht es wirklich darum, dass die Schüler die Algorithmen des schriftlichen Rechenverfahrens beherrschen und wirklich auch verständlich erklären können, welche Schritte sie dann gegangen sind. Das sind die 6 Kompetenzen, die in der Grundschule vermittelt werden müssen und wirklich ausgeprägt werden müssen, denn die sind irgendwie der Basis für alles Weitere. Also das Ganze baut aufeinander auf und wenn diese 6 Kompetenzen nicht sitzen, dann werden die Kinder immer weiter Schwierigkeiten haben im Fach Mathematik.
Das heißt, wenn in der Grundschule die Basis eigentlich nicht gelegt wird, dann kriegen die Leute oder die Lehrkräfte in der Oberschule die Probleme, weil das Vorwissen bei den Schülern gar nicht da ist und abrufbar ist. Und
ich würde nicht mal von Vorwissen sprechen, ich würde wirklich von Kompetenzen. In Brandenburg geht die Schule irgendwie bis zur Klasse 6. Dementsprechend würde ich das sogar noch eingrenzen. Ich würde nicht mal von der Grundschule sprechen, sondern wirklich von Klasse 1 bis 4. Da müssen diese Kompetenzen wirklich sitzen. Am Ende der 4. Klasse muss es irgendwie wirklich, die Kinder müssen unterschiedliche Strategien beherrschen, die müssen Stellenwerttafel beherrschen, die müssen alles versprachlichen können, die müssen ihre Rechenstrategien und Rechenwege erläutern können. Es geht nicht um das bloße Rechnen, das stupide Rechnen, sondern irgendwann kommen die Kinder sonst an Grenzen. Es geht wirklich darum, dass man Basiskompetenzen aufbaut, damit die Kinder ja eine tragfähige Vorstellung irgendwie von dem, was sie tatsächlich rechnen müssen.
Wo sind diese Basiskompetenzen definiert und für jede Lehrkraft abrufbar? Also woher müssten Mathematiklehrkräfte wissen, welche Basiskompetenzen vermittelt werden sollen?
Primär aus dem Rahmenlehrplan. Also die sind irgendwie gut verankert, wenn auch manchmal ein bisschen kryptisch dargestellt. Aber tatsächlich, ist eigentlich der Rahmenlehrplan zuständig. Die KMK hat auch nochmal Empfehlungen rausgegeben im Jahr 2022. Da gab es irgendwie speziell für Mathematik in Grundschulen nochmal Empfehlungen. Daran kann man sich auch orientieren. Am Ende ist es ja auch logisch, weil wenn zum Beispiel die Kinder am Ende der Schulzeit Fahrradfahren lernen sollen, zum Beispiel, oder können, dann, und wenn ein Kind aber nicht in der Lage ist, irgendwie die Ampelschaltung zu erkennen, dann kann es am Ende nicht Fahrrad fahren. Und das ist bei Mathematik genauso. Wenn ein Kind irgendwie keine Mengenvorstellung hat, dann wird dieses Kind auch nicht rechnen können. Also irgendwann vielleicht wird es irgendwie schriftlich rechnen, das schriftliche Rechenverfahren vielleicht beherrschen, aber eine konkrete Vorstellung von dem, was er da rechnet, wird es nicht haben. Und das zeigt sich zum Beispiel bei den Hospices immer wieder. Ich gehe mal rum und ich frage die Kinder immer, was sie da gerechnet haben. Und viele können es einfach nicht erklären. Also die können vielleicht formal rechnen, aber waren diese Kompetenzen nicht ausgeprägt oder nicht genug ausgeprägt, um ja, ihre Rechenwege zu erläutern. Und oder haben einfach nur formal gerechnet, können aber nicht erklären, wo diese kleine 1 herkommt. Oder.
Also fehlt es dann auch einmal an der Versprachlichung dessen? Das hatten wir ja auch in einer Folge, ich weiß gar nicht mehr in welcher, wo du gesagt hast, dass du möchtest, dass viel über die Sachen auch gesprochen wird und auch die Fachbegriffe genutzt werden und die Kinder untereinander auch diskutieren und ihre Rechenwege erklären.
Ja, es geht nicht nur darum, was ich möchte. Also darauf habe ich schon immer irgendwie großen Wert gelegt. Also was heißt schon immer mehr im Grunde. Also zunehmend wurde mir auch irgendwann bewusst, dass es irgendwie wichtig ist. Und darauf also lege ich großen Wert und auch in meinem Seminar grundsätzlich. Tatsächlich ist es aber so, der politische Schwerpunkt, der dieses Jahr rausgekommen ist, sagt auch irgendwie, dass die Sprache im Fach Mathematik eine große oder größere Rolle spielen muss, als es bisher irgendwie der Fall war. Und somit wird nochmal hier deutlich, dass die Versprachlichung von Rechenwegen, von Strategien einfach notwendig ist, um sicherzustellen, dass die Kinder dieses Verständnis irgendwie mitbringen. Und letztendlich, die Sprache passt auch wieder zum Rahmenlehrplan, das schließt sich wieder der Kreis, weil da haben wir prozessbezogene Kompetenzen, die auch im Fach Mathematik aufgebaut werden sollen. Und da ist diese Sprache notwendig. Habe ich diese Fachsprache nicht gelernt, kann ich zum Beispiel nicht mathematisch kommunizieren oder mathematisch argumentieren, modellieren und so weiter und so fort. Und deswegen ist es wichtig, den Kindern ja, das beizubringen, dass sie es am Ende auch können.
Jetzt hatten wir ja schon gesagt, die Experten empfehlen ja Investitionen in Digitalisierung, in psychische Gesundheit und in Sprachunterricht. Jetzt sind wir ein Grundschulpodcast und diese Empfehlungen beziehen sich ja vielleicht dann eher auf die Oberschule, da ja in dem IQB-Bildungstrend eher Neunklässler getestet wurden. Aber wir als oder ihr als Grundschullehrkräfte, lasst uns nochmal schauen, was konkret gemacht werden kann im Unterricht Mathematik, um die Kinder, ja, besser mit diesen Kompetenzen auszustatten. Da hast du ja dieses Jahr das Rechenband eingeführt. Erzähl doch mal, ja, woher das kommt und was du da genau machst.
Na, das Rechenband ist ähnlich wie das Leseband. Also das mache ich schon sehr lange mittlerweile. Und das hat auch schon Ergebnisse gezeigt. Und die Idee vom Rechenband habe ich nicht selbst bekommen, sondern dieses Rechenband ist irgendwann, wir haben in Brandenburg eine neue Regierung bekommen und die haben einen Koalitionsvertrag im Dezember 2024 abgeschlossen. Und da steht auf Seite 20 zum Beispiel vom Vertrag, die Sprachentwicklung soll auch in der ersten Klasse nochmals überprüft werden und innerhalb der Stundentafel weitere Möglichkeiten für Sprachförderung geschaffen werden, die individuell und nach Bedarf genutzt werden können. Sprachverständnis soll während der gesamten Schulzeit in allen Fächern als unverzichtbare Grundlage für alle weiteren Lernprozesse dienen. Begleitend zum Leseband führen wir auch ein Rechenband verbindlich an allen Grundschulen ein.
Das heißt, es müsste jetzt eigentlich an allen Grundschulen in Brandenburg ein Rechenband geben.
Es müsste ein Rechenband und ein Leseband geben. Und bisher ist es nicht der Fall.
Zum Thema Leseband noch mal als kurzen Einwurf. Haben wir schon eine Folge gemacht? Wer sie noch nicht gehört hat, gerne nachhören. Aber lass uns beim Rechenband bleiben. Also beim Leseband kann ich mir das gut vorstellen. Man hat ja immer unterschiedlichen Unterricht in Deutsch. Mal kümmert man sich um die Grammatik, mal um die Rechtschreibung. Aber Lesen ist ja nicht immer ein starker Bestandteil. Das heißt, man reserviert extra einen bestimmten Teil fürs Lesen. Beim Rechenband, wie ist das gedacht? Weil eigentlich rechnet man ja eh im Mathematikunterricht. Also das heißt, warum sollte man, wenn man jetzt sagt, man reserviert 5 Minuten fürs Rechenband, warum sollte man 5 Minuten des wichtigen Matheunterrichts und man hat wenig Zeit, opfern, sage ich mal, um dann Rechnungen zu machen?
Die Vorstellung, dass im Matheunterricht immer gerechnet wird, ist ja irgendwie schon allein ein Fehler, weil es wird nicht immer gerechnet. Manchmal hat man lange Strecken, wo man nur Geometrie zum Beispiel macht oder Sonstiges und da wird irgendwie wenig gerechnet. Das heißt, da geht schon viel Zeit irgendwie verloren. Warum sollte man das machen? Naja, alle Studien zeigen, die Ergebnisse der Schüler werden immer schlechter, Basiskompetenzen sind nicht ausgeprägt genug, um tragfähige Vorstellungen irgendwie von Mathematikunterricht zu sichern. Und das führt irgendwie dazu, dass wir Kinder haben, die einfach nicht rechnen können.
Gut, dann bin ich jetzt eine Lehrkraft im Bereich Mathematik und ich sage dir, vor jeder Stunde mache ich 10 Kopfrechenaufgaben. Das ist meine TÜ, die kann ich auch bewerten, weil dann habe ich halt wieder einen Notenpunkt, einen Datenpunkt für die Schüler. Warum ist das kein Rechenband?
Ich glaube, es kommt drauf an. Also ich finde diese TÜs, also diese tägliche Übung, worauf auch noch eine Note kommt, das setzt die Kinder schon allein unter Druck. Das bedeutet, schon da hat man wahrscheinlich die Hälfte der Kinder, die schon daran scheitern, weil sie wissen, sie kriegen darauf eine Note und es ist egal, ob sie es können oder nicht. Sie sind schon mal so panisch, dass sie erstmal gar nichts mehr können. Ein Teil verlieren wir, weil sie sowieso das nicht können und wissen es und vielleicht ein kleiner Teil schafft das und das wird immer irgendwie klappen. Was ich in dem Rechenband sehe, ist tatsächlich also nicht nur die Automatisierung irgendwie von manchen Rechenverfahren. Also mir geht es primär um Kopfrechnen. Also ich möchte diese Kompetenz irgendwie ausbauen und sichern. Es geht also nicht nur um die Automatisierung, es geht wirklich um die Steigerung der Geläufigkeit, dass die Kinder nicht da sitzen und sagen, 17 plus 8, 17 plus 8 und dann rattert, wenn ich Pech habe, nehmen sie noch irgendwie die Finger dazu. Es geht wirklich darum, dass sie irgendwie Fähigkeiten, also Strategien entwickeln, wie sie schnell rechnen und dass manches einfach automatisiert und geläufig ist. Und dafür braucht man keine Noten. Also ich ich habe jetzt das Rechenband eingeführt. Wichtig ist, man muss es konsequent durchführen. Also ich habe diese 5 Minuten täglich und das ist definitiv keine verlorene Zeit als Lehrkraft, weil ich sehe, die Kinder werden selbstsicherer. Also selbst wenn man sagt, für Mathe, vielleicht sitzen da die Didaktiker und hören zu. Vielleicht sagt jeder, okay, völliger Schwachsinn. Aber allein in der Personalkompetenz der Kinder irgendwie ist dann sind diese 5 Minuten gut entwickelt, weil die Kinder merken im Laufe der Woche, dass sie diese eine Strategie, die wir gerade bearbeiten, irgendwie immer besser können. Also kriege ich irgendwie am Ende der Woche selbstsichere Kinder irgendwie. Das ist schön. Das heißt, sie sitzen da diese 5 Minuten. Dann hat man noch eine Klasse, die immer mehr Rücksicht aufeinander nimmt, weil sie diese 5 Minuten sitzen und keiner darf aufstehen oder irgendwas sagen, sondern wir nehmen wirklich so viel Rücksicht, dass jeder diese 5 Minuten bekommt. Also selbst wenn es mathematisch keinen Sinn ergibt, irgendwie das zu machen, ich glaube, für die Kinder ist es ganz wichtig, weil die wissen, okay, wir arbeiten daran und ich merke, es ist wie beim Leseband, ich merke, ich werde im Kopf rechnen immer schneller.
Dann lass uns da nochmal genauer drauf gucken. Also, du hast ja jetzt noch keine Langzeiterfahrung, du hast es ja jetzt dieses Schuljahr eingeführt. Das heißt, das Schuljahr sind jetzt was? 6, 7 Wochen?
Ich habe es auch nicht von Anfang an jetzt eingeführt, also ich habe es seit wenigen Wochen. Die gute Nachricht, es ist bei vielen Sachen, letztens hat ja auch jemand gefragt, irgendwie, es geht immer um Definition, was ist es genau? Ich glaube, es gibt weder eine konkrete Definition noch ein Konzept irgendwie dafür. Mir ist noch keine Schule bekannt und noch kein Bundesland bekannt, was das schon irgendwie konzeptuell ausgearbeitet hat und eingeführt hat. Das heißt, primär erstmal kann man nichts falsch machen. Es ist wie das Thema offener Unterricht. Was ist offener Unterricht? Ja, dazu gibt es auch irgendwie keine offizielle Definition. Also erstmal soll man sich Gedanken machen, wie kann man das überhaupt irgendwie gestalten? Was ist denn das Ziel dessen dann? Und dann erstmal machen.
Also im Koalitionsvertrag steht drin, wir führen ein Rechenband ein. Was das Rechenband genau ist, wird dann allerdings nicht gesagt. Ist nicht weiter
ausgeführt, genau.
Wie hast du jetzt, also dir hat dann die Idee gefallen, dieses Rechenband zu nehmen und wie bist du jetzt strategisch vorgegangen? Wie hast du es für dich
konzipiert? Mir hat es gefallen, gute Frage. Also das erste Mal, dass ich den Vertrag gelesen habe, dachte ich, ich war wahrscheinlich wie viele Kollegen, habe ich gedacht, aber die Zeit ist schon so knapp. Was soll ich denn alles noch hergeben? Wie schaffe ich meinen Stoff am Ende des Jahres? Das war erstmal primär. So, und deswegen habe ich geguckt. Beim Lesen war mir sofort klar, dass es irgendwie trotzdem Sinn machen würde, weil das ist klar, dass irgendwie die Kinder immer weniger lesen, zu Hause immer weniger gelesen wird und dann konnte ich jeden Tag irgendwie 10 Minuten oder 15 Minuten lesen und dass sie so viel mehr als die große Mehrheit zu Hause machen würde. Und danach kamen die Ergebnisse aus Hamburg, die waren schon überragend und dann dachte ich, okay, dann kamen meine Ergebnisse, also die habe ich immer wieder
ausgewertet. Du bist jetzt beim Leseband.
Genau, beim Leseband und dann dachte ich, okay, das macht echt Sinn und dann dachte ich, okay, wenn Lesen schon auch so heftige Ergebnisse irgendwie mit sich bringt, dann probiere ich mal das Rechnen, weil ich wüsste jetzt nicht, warum diese tägliche Übung irgendwie ja, schlecht sein sollte. Also dann, ja, und dann habe ich erstmal mir ganz lange Gedanken gemacht, wie ich es einführen möchte und was mein Ziel ist. Und dann habe ich irgendwann losgelegt.
Und da bist du dann nochmal auf diese Basiskompetenzen gestoßen, die du jetzt verstärkt in diesem Rechenband schulen möchtest?
Ja, nicht nur. Also die Basiskompetenzen, damit komme ich im Seminar immer wieder irgendwie in Kontakt. Das ist immer wieder ein großes Thema. Da möchte ich meine Seminarteilnehmer immer wirklich so sensibilisieren, dass das wirklich das A und O ist. Und wenn das nicht sitzt, brauchen wir nicht weitermachen. Also was möchte man den Zahlenraum erweitern, wenn ein Kind irgendwie die keine Zahlenvorstellung wie 10 hat? Das macht ja gar keinen Sinn. Also dementsprechend habe ich mich immer wieder damit befasst und das mache ich immer noch. Und das ist ja wieder beim Rechenband immer brandaktuell, weil dann muss man irgendwie gucken, was möchte ich schulen und tatsächlich beim Rechenband geht es wirklich darum, irgendwie das Kopfrechnen zu üben.
Das Kopfrechnen ist ja dann jetzt eins dieser arithmetischen Basiskompetenzen oder verwischt sich das mit den anderen?
Und nee, also durch ich war so momentan, also ich habe keine langfristige Planung, also ich habe dazu kein Konzept geschrieben, sondern ich habe überlegt, wo starte ich? Und ich dachte, ich starte erstmal primär mit Kopfrechnen. Das heißt, die Kinder bekommen ein Blatt für eine ganze Woche. Da ist eine gewisse Anzahl an Rechenaufgaben drauf, die im Kopf gerechnet werden sollen. Ich habe eine Klasse 4. Wir rechnen bis 1000. Also bis 1000. Weiter gehe ich auch nicht beim Rechenband. Macht ja für mich keinen Sinn. Das Blatt ist durch 4 geteilt, weil ich 4 Tage in der Schule bin. Und jeden Tag machen wir ein Päckchen mit 5 Minuten Timer. Jede Woche ist es ein Thema. Also ich habe angefangen mit Rechnungen bis 1000 ohne Übergang komplett. Dann haben wir eine Woche gemacht mit 10er Übergang. Dann haben wir eine Woche gemacht mit 100er Übergang und so weiter und so fort, um das ja, zu schulen, zu üben. Dann die nächsten Wochen machen wir einen 1000er Übergang. Die Woche drauf ist geplant, dass ich in den Päckchen die Übergänge vermische, aber nicht 2 Übergänge in einer Rechnung habe. Und dann die Woche drauf ist dann alles bunt gemischt. Nur bei der Addition. Also ich bin all diese Wochen nur in der Addition und mit der Addition beschäftigt. Und danach wird dann die Subtraktion kommen. Und dann starte ich wieder neu, irgendwie von Anfang an Subtraktion ohne Übergang und so weiter und so fort. Um das zu schulen. Und am Anfang, also das erste Mal, wo wir das gemacht haben, waren die Kinder panisch. 5 Minuten, so viele Aufgaben. Das war für die irgendwie, ein Kind hat sogar gesagt, nein, nur 5 Minuten braucht er gar nicht starten, obwohl darauf keine Noten war. Es war kein Druck da, aber für die Kinder war es also unüberwindbar. Und dann mit der Zeit haben sie gemerkt, okay, wir haben auch im Vorfeld viel darüber gesprochen. Ich habe gefragt, wie die Erfahrung jetzt mit dem Leseband ist. Und die Kinder konnten versprachlichen, dass sie immer schneller sind. Also wir haben immer Phasen, wo wir nur 30 Sekunden haben und die müssen so weit wie möglich kommen. Wird auch nicht bewertet. Das ist wirklich nur, um zu evaluieren, bin ich besser geworden, schneller geworden, ja oder nein. Und dann haben wir anderen dessen, also vom Leseband quasi, ja, eine Hypothese aufgestellt, was ist zu erwarten. So, und die Kinder sind schlau, die sind selber drauf gekommen. Ja, es ist zu erwarten, dass es nicht wie beim Lesen ist, dass wir mit der Zeit immer besser werden, immer schneller werden, sicherer werden.
Du hast also die Kinder so ein bisschen auf deine Seite gezogen, indem sie verstehen, warum sie das machen.
Genau,
also
wir haben die Erfahrung vom Leseband irgendwie evaluiert. Und wir haben die Hypothese fürs Rechenband quasi aufgestellt, gemeinsam.
Nun hast du ja gesagt, dass ich sag's mal auch in meinen Worten, die Schwierigkeit wird ja immer höher mit jeder Woche, also erst ohne Übergang, dann mit 10er Übergang und so weiter. Wie machst du das generell? Wenn ich dich richtig verstehe, kriegt jeder das gleiche Blatt. Dementsprechend sind die wahrscheinlich nicht differenziert. Du hast jetzt die Anzahl der Aufgaben anhand der stärkeren Schüler abgeschätzt und sagst dann, in den 5 Minuten macht jeder so viel, wie er schafft, oder muss jeder alles schaffen, und wer es in 5 Minuten nicht schafft, macht es zu Hause. Wie dimensionierst du die Aufgaben?
Ich differenziere nicht an der Stelle. Jedes Kind bekommt das Blatt wie alle sozusagen. Und es geht, also es ist auch die Kinder bekommen darauf keine Note. Es geht darum, dass wir üben, um uns zu verbessern. Also somit ist hoffentlich irgendwie kein großer Druck da. Aber die Kinder sollen trotzdem mal eine Leistungsbereitschaft mitbringen. Darauf will ich hin. Und das schulen wir auch dadurch, weil die selber merken mit der Zeit, dass sie besser werden. Also der Wille ist halt da, das doch zu machen, weil die gemerkt haben, okay, die Übung lohnt sich. Und es kommt irgendwie von mir keine Kritik. Also die Kinder kriegen nicht mal mit, wann ich mir dieses Ding angucke. Wir haben eine Ablage, da ist dieses Blatt für die Woche. Die kommt immer wieder, also jeden Tag immer wieder rein sozusagen. Und die gucke ich mir, wenn sie weg sind, um zu gucken für mich, wo stehen gerade die Kinder. Wir werten aus, ich frage, wer hat alles geschafft, wer hatte einen Fehler, vielleicht wer hat eine Auslassung, also wir gucken irgendwie.
Das wertest du dann im Plenum aus?
Genau,
oder wie machst du das?
Genau, also oder im Kreis auch. Wir gucken, wenn ein Kind auf einmal doch irgendwie weniger geschafft hat, sprechen wir, warum es so ist. Also reflektieren irgendwie, ob die Konzentration vielleicht heute gefehlt hat, vielleicht war es der falsche Platz, vielleicht beherrscht irgendwie dieses Kind diese Strategie noch nicht. Also um einfach, dass wir nicht nur irgendwie diese 5 Minuten gerechnet haben und glücklich sind, sondern wirklich Es geht darum, dass wir Kompetenzen aufbauen und Reflexionen irgendwie üben, um diese Kompetenz aufbauen zu können.
Also du hast den 5-Minuten-Timer, die Kinder rechnen dann so viele Aufgaben, wie sie schaffen.
Genau.
Dann gehst du in den Kreis und ihr vergleicht die Aufgaben oder also wie sieht es, wenn jetzt ein Lehrer da ist oder eine Lehrkraft da ist, die sagt, würde ich gerne mal testen, umsetzen, so wie Jessica das macht. Erklär nochmal so ein bisschen minutiös,
wie der Ablauf ist. Ich habe ein Blatt, die 10 Aufgaben pro Tag sind drauf, ein Päckchen quasi pro Tag soll gemacht werden. Nach 5 Minuten, also ich habe einen 5-Minuten-Timer. Nach 5 Minuten blende ich die Korrektur ein. Das heißt, die Kinder korrigieren sich auch selbst, auch darüber wird gesprochen. Und dann gehen wir in den Kreis und wir sprechen über die Ergebnisse, also über die eigene Leistung. Irgendwie so über die Freude, über den Erfolg oder die fehlende Konzentration. Oder es ist kein Bestrafen da, sondern die Kinder sollen sich selbst reflektieren. Ich hole mir Input von den Kindern, wie sie sich selbst wahrgenommen haben. Wir sprechen auch, ob die Klasse ruhig genug war, ob wir Rücksicht genommen haben. Also wir versuchen irgendwie das Ganze drumherum mit einzubetten, dass die Kinder verstehen, dass diese Übung wichtig ist und das klappt.
Darauf wollte ich auch nochmal hinaus. Du hattest ja vorhin gesagt, selbst wenn, so wie du es jetzt konzipiert hast, mathematisch vielleicht gar nicht so den Uplift bringt in den Leistungen der Kinder, wobei die Kinder das eigentlich schon selber merken, dass sie da irgendwie sicherer werden, hattest du gesagt, dass es verschiedene andere Kompetenzen auch schult. Welche andere Kompetenzen sprichst du mit der Art und Weise, wie du das Rechenband umsetzt, mit an? Also das ist dann
dieses Gemeinschaft. Reflexionsfähigkeit zum Beispiel, die Gemeinschaft, also dass die Kinder Rücksicht nehmen können, weil sie wirklich ganz still in diesen 5 Minuten sein müssen, auch wenn sie schnell gerechnet haben. Die Kinder lernen, die Zeit zu nutzen. Das heißt, diese 5 Minuten, die sie haben, da sollen sie diese 5 Minuten die ganze Zeit dafür aufwenden, diese 10 Aufgaben zu lösen und zu prüfen. Das heißt, wenn sie fertig sind, gucken sie nicht in die Luft und vergeuden ihre Zeit, sondern die prüfen nun sich an ihre Ergebnisse normal. Das heißt, das ist auch eine wichtige Kompetenz für später, dass man nicht eine Arbeit frühzeitig abgibt, sondern dass man konsequent die Zeit nutzt, die einem zur Verfügung steht. Und das wird nicht geschult an den Schulen, sondern das wird wirklich, die Kinder geben ab und die sind der Meinung, ob sie noch mal Korrektur gelesen haben oder nicht. Darauf wird kaum Wert gelegt und dabei ist es so wichtig. Ich sage den Kindern, die Zeit haben wir, diese 5 Minuten, die ist gesetzt und diese Zeit wird benutzt. Selbstwertgefühl wird geschult. Die Kinder merken irgendwie, die werden selbstbewusster, weil sie es immer besser können. Reflexion.
Wie weit hast du das jetzt schon konzipiert für dich? Also du hattest gesagt, du machst jetzt gerade die Addition, danach die Subtraktion. Dann würdest du erstmal alle 4 Grundrechenarten durchgehen?
Ja, also die 2 erstmal vernichten. Gehe ich davon aus. So ist der Plan und danach werde ich gucken. Und erstmal gucken, also auch selber evaluieren, funktioniert es nicht. Also ich habe keinen konkreten Plan irgendwie. Ich habe jetzt die nächsten Wochen, die nächsten Schritte für mich geplant und dann werde ich evaluieren, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Und das werde ich auch mit den Kindern zusammen machen. Also wie sie irgendwie das Ganze sehen und ob es irgendwie einen Nutzen hat. Jetzt werden wahrscheinlich manche denken, naja, ohne Differenzierung wird es schwierig. Nein, weil ich vergleiche die Kinder nicht unter sich. Es geht immer um die eigene Leistung.
Also es geht auch darum, dass ein leistungsschwächerer Schüler merkt, am Anfang habe ich 3 geschafft, jetzt bin ich bei 4.
Es war beim Lesen letztens irgendwie ein Kind hat sich um ein Wort verbessert. Ist doch super. Also wir haben dieses eine Wort gefeiert. Manche sind fertig geworden und haben bestimmt irgendwie 10 Wörter mehr gelesen. Aber dieses Kind mit einem Wort, das war super. Und wenn ein Kind statt 3 Rechnungen irgendwie 4 gelöst hat, ist das auch wunderbar. Also es geht immer um die eigene Leistung. Es ist kein Vergleich. Es geht genau um den Fortschritt in der eigenen Leistung und nicht im Vergleich irgendwie zu den anderen. Das ist ja nicht nötig.
Jetzt hast du eine 4. Klasse und du hast ja dadurch ein gewisses Repertoire an Operationen und Rechnungen, die du machen kannst. Wie sieht's aus, wenn jetzt jemand eine 1. Klasse hat und gerade die Ziffern und Zahlen einführt. Was für Inhalte könnte man da dann im Rechenband machen?
Na, da würde ich mich definitiv auf, auf die Kompetenz Zahlverständnis erstmal fokussieren und wirklich irgendwie Mengen erfassen lassen, Mengen zu Bildern verbinden und. Also Kreise 5, Kreise immer 5 irgendwie. Oder also wirklich so mal gucken, welche Basiskompetenz ist gerade für diese Stufe relevant. Und die soll ausgeprägt werden. Und das jeden Tag. Also konsequent. Und da sagt Hattie auch, es nützt nicht irgendwie, sich was für Schönes einfallen zu lassen, wenn keine Kompetenz, also keine Kontinuität da ist. Also es muss wirklich sein, dass es jeden Tag diese 5 Minuten gibt. Wie beim Lesen meine 10 Minuten. Es muss einfach da sein, es muss routiniert sein. Je routinierter das ist, umso weniger Zeitkosten ist es auch, weil wenn es routiniert ist, die Kinder wissen, die nehmen das Blatt, ich stelle den Timer ein, 5 Minuten, Korrektur, fertig. Sodass es nicht ganz so zeitraubend ist am Ende. Ist es nicht routiniert, dann kostet es noch mehr Zeit und dann wundert man sich, dass man am Ende des Jahres doch irgendwie so wenig Zeit gehabt hat. Ja, je nach Stufe immer gucken, welche Kompetenz ist wichtig und dann eruieren.
Dann schauen wir uns nochmal die Zusammensetzung jetzt des Ganzen an. Also teilen wir deinen Unterricht jetzt mal in 3 Bestandteile. Das eine ist das Rechenband. Da gehst du jetzt so konzeptionell vor, dass du sagst, du trainierst eine bestimmte Kompetenz. Dann haben wir die TÜ. Da machst du immer unterschiedliche Aufgaben, wo du sagst, die Kinder sollen immer, ja, ich sag mal so, im Flow bleiben und dadurch, dass sie immer alle 4 Grundrechenarten in der TÜ mit drin haben, bleiben sie so geschmeidig und ja, vergessen nicht, wie man mit den verschiedenen Operatoren rechnet. Und dann hast du den, in Anführungsstrichen, normalen Unterricht, wo du dann immer anhand des Rahmenlehrplans den Unterricht gestaltest. Also das sind so aktuell deine 3 Bausteine, die du hast.
Also nochmal kurz zu der TÜ hatten wir auch eine Folge. Die TÜ ist meine Hausaufgabe sozusagen. Also ist sind die Hausaufgaben, die Kinder jeden Tag zu erledigen haben. Und da drin ist Deutsch und Mathe, um auch irgendwie Kernkompetenzen zu sichern, die immer wieder thematisiert werden sollen, damit sie nicht in Vergessenheit irgendwie geraten. In Mathe, da sind oft irgendwie Tabellen für alle Grundrechenarten vorhanden. Ich kann aber nicht sichern, dadurch, dass die Kinder das zu Hause bearbeiten, kann ich halt nicht sichern, dass sie diese Tabellen im Kopf rechnen. Das heißt, die können sich auch zu Hause einen Schmierzettel nehmen und das schriftlich rechnen. Und somit ist es mir wichtig, ja, das Kopfrechnen zu üben und zu sichern, damit man nicht kommt und die Kinder können den Zahlenraum bis 20 irgendwie gar nicht im Kopf rechnen. Und deswegen bin ich dazu gekommen, irgendwie das testen zu wollen. Und ich werde es irgendwie in den nächsten Wochen evaluieren und ganz genau sehen, okay, wie hat sich die Kompetenz irgendwie entwickelt? Und ist sie jetzt ausgeprägt, ja oder nein? Muss ich vertiefen, ja oder nein? Macht es Sinn, weiterzumachen, ja oder nein? Aber ich habe nicht die Angst, am Ende meinen Stoff nicht zu schaffen, sondern ich möchte Basiskompetenzen ausprägen, um sicher zu können, dass danach irgendwie es weiterläuft. Also was ich jetzt die letzten 6 Wochen gemacht habe mit meiner neuen Klasse, ich habe irgendwie Kompetenzen ausgeprägt. Wir haben uns den Stoff aus der 3. Klasse nochmal zu Gemüte gezogen. Und das irgendwie vertieft und verständnisorientiert gearbeitet, so dass wir jetzt in den letzten Wochen den Zahlenraum erweitern konnten, ohne dass wir den groß aufgerollt haben, sondern wir haben es einfach nur erweitert. Das war kein großes Thema. Die Kinder, es war durch die TÜ irgendwie, waren die Themen immer frisch. Also wir hatten Zahlenstrahl zum Beispiel und, ist von der TÜ schon gut abgedeckt. Das besprechen wir wöchentlich immer wieder. Und dadurch war die Erweiterung im Zahlenraum bis 10.000 kein Problem.
Dadurch, durch die TÜ und so, wie sie konzipiert ist, wie du gesagt hast, da haben wir schon mal eine eigene Folge drüber gemacht. Wer sie noch nicht gehört hat, gerne nachhören.
Genau, und auf dem Blog elementarwissen.de finden Sie auch weitere Vorlagen dazu, damit Sie sich ein Bild machen können, wie die TÜ bei mir irgendwie aussieht. ist auch nur ein Vorschlag, also da ist für die Ausführung jeder irgendwie zuständig. Wenn Ihnen die T für eine bestimmte Klasse fehlt, können Sie sich gerne schriftlich nochmal bei mir melden. Ich versuche, die hochzuladen dann.
Durch die TÜ und so, wie du sie konzipiert hast, sparst du dir auch diese, wie war das nochmal, Stunden?
Genau, die fehlt dann. Also wir machen die Einführung nicht, wir rollen nochmal alles aus und wie war das nochmal? Und die Kinder stehen da nicht da und meinen, ja, das hatten wir am Anfang der dritten Klasse vielleicht, ich kann mich erinnern, oder nee, das hatten wir noch nie manchmal. Sondern es ist da, die Inhalte sind bekannt und es wird nur erweitert. Und das spart jetzt am Ende wirklich Zeit. Es gab von der Klasse letztens die Meldung, eine andere vierte Klasse ist jetzt viel weiter als wir. Die sind schon im Zahnraum bis 100, 100.000 zum Beispiel. Die Kinder meinten, ja, wir sind spät dran, wir sind nicht so gut wie die. Und ich habe gesagt, das hat nichts miteinander zu tun. Ich habe gesagt, wir haben jetzt nochmal vertieft, das heißt, wir werden jetzt schneller werden. Wer kann aber sichern, irgendwie, dass die gut im Kopf rechnen können? Und wer kann sichern, dass sie irgendwie das Bündel irgendwie verstanden haben oder das Endbündel? Wer kann irgendwie, wissen Sie, wie das diese Stellenwerttafel heißt und können Sie damit umgehen? Also da habe ich diese Angst irgendwie, dass viele Lehrkräfte auch haben, die habe ich gar nicht. Also ich bin da irgendwie, mir ist wichtig, dass ich weiß, dass die Sachen, die Inhalte sitzen. Und dann kann ich weitermachen. Und so erkläre ich es auch den Kindern bei den Tests. Also ich mache viele Tests. Vieles bewerte ich nicht. Einiges bewerte ich. Und die Kinder am Anfang waren ein bisschen empört, dass ich sie nicht ankündige. Ich habe gesagt, es nützt mir nicht, wenn du dich abends hinsetzt und das nochmal schnell lernst, damit du es wie eine Zitrone quasi am nächsten Tag wieder abgeben kannst und dann wieder vergisst am Ende, sondern ich möchte wissen, wo stehen wir, können wir weitermachen, ja oder nein. Und das haben sie mittlerweile auch verstanden, dass so ein Test nichts Böses ist, sondern es geht wirklich darum, dass ich gucken kann, okay, haben wir die Inhalte drauf, können wir weiter oder müssen wir nochmal eine Runde drehen. Und genauso ist es mit der TÜ. Die TÜ spart unheimlich viel Zeit durch diese ständige Wiederholung der Inhalte. Sparen wir einfach die Wiederholung, wenn es darum geht, einen Zahlenraum zu erweitern. Und dasselbe ist in Deutsch auch, also bei den Satzgliedern oder bei den Wortarten, da fange ich nicht nochmal an zu sagen, jetzt wollen wir uns nochmal mit den Wortarten beschäftigen, wer kann irgendwie nochmal erläutern, was Wortarten sind und pipapo, sondern die sind geläufig. Und genauso diese Geläufigkeit möchte ich im Matheunterricht erreichen. Und ich glaube, dass das Rechenband wirklich ein gutes Mittel sein kann. Ein Konzept habe ich noch nicht final, aber der erste Versuch. Und letztens wurde ich im Seminar nochmal gefragt, ja, was ist, wenn ich es falsch mache? Also nicht ich, sondern ein Seminarteilnehmer hat gefragt, was ist, wenn ich es falsch mache? Ja, und was ist, wenn wir gar nichts machen? Also was ist denn schlimmer, was wäre schwerer? Und ich denke, sich die Ergebnisse, die immer wieder rauskommen, anzugucken und zu merken, okay, es wird immer schlimmer mit den Kindern, die Kompetenzen werden immer irgendwie weniger. Und da zu sitzen und zu warten, dass von der Politik oder von der Verwaltung irgendwie was kommt, finde ich viel schlimmer, als zu sagen, okay, dann nehme ich mir jeden Tag 5 Minuten und versuche irgendwie irgendwas zu richten.
Ja, ich finde, das sieht man auch an diesen Vorschlägen der Experten. Ich will da gar nicht jetzt so drauf rumreiten, weil ich das auch nur als Zusammenfassung gelesen habe. Ich weiß nicht, welche Experten das sind und auf was sie das genau beziehen, aber da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, diese Digitalisierung, die ja ständig irgendwie gefordert wird und jetzt der Sprachunterricht und die mentale Gesundheit der Schüler, die ich allerdings recht wichtig finde. Da hatten wir auch zum Thema Angst nochmal eine Folge gemacht, den Hattie-Faktor. Aber als Lehrkraft, gerade in der Grundschule, hat man ja viele Sachen schon an der Hand und kann eigentlich genau diese Kompetenzen schulen. Und
ja, aber man ist als Lehrkraft trotzdem im Zwiespalt. Man hat irgendwie den Stoff, den man schaffen irgendwie muss. Wobei, da müssen viele Lehrkräfte einfach zum Rotstift greifen und Sachen wegstreichen. Also es muss nicht. Und viele arbeiten mit Lernbüchern oder Heften. Und da sind auch viele Inhalte, die eigentlich gar nicht zur Niveaustufe passen. Also wenn ich sehe zum Beispiel römische Zahl irgendwie Klasse 4, gar kein Thema. Muss nicht. Rahmen der Plan sagt nö. Die sind aber trotzdem halt drin und die werden aus Gewohnheit gemacht. Aber nein, Rotstift ansetzen, streichen, wird nicht gemacht, muss nicht, ist nicht Rahmenlehrplan, also vom Rahmenlehrplan nicht vorgesehen. Und dann ist das halt so. Und dann, wenn man eine Vertretungsstunde hat, kann man sowas machen. Wenn man am Ende des Jahres viel Zeit noch hat, kann man sowas machen. Aber was ist denn wichtiger, so Basiskompetenz oder römische Zahl? Und dann nehme ich mir lieber diese 5 Minuten täglich und versuche, das zu richten. Irgendwie. Und ich bin wirklich guter Hoffnung, dass das keinen Schaden einrichtet am Ende irgendwie. Und man muss wirklich Mut haben, irgendwie Sachen zu probieren. Ich klaue jetzt diese 5 Minuten vom Unterricht. Was könnte Schlimmes passieren, was schwerer wirkt, als einfach nur irgendwie meinen Stoff durchzukriegen? Also was könnte denn sein?
Du hast ja auch immer diese Evaluation mit drin, ne? Also du schaust ja dann auch, was macht es mit den Kindern, wie kommt es bei denen an, siehst du überhaupt Fortschritte, wenn du jetzt sehen würdest, die Kinder, die rechnen und die bleiben jedes Mal irgendwie bei 3 Aufgaben, die sie schaffen und sehen halt keinen Fortschritt oder ja.
Ja, man muss auch gucken von Kind zu Kind. Also ich habe zwar dieses Arbeitsblatt nicht differenziert, ich differenziere aber bei den Kindern halt selbst. Wenn ein Kind 3 Aufgaben und jetzt geschafft hat und beim nächsten Mal irgendwie 4, ist doch super. Das eine Kind, was am Anfang gar nicht mitmachen wollte, macht mittlerweile mit. Ist doch super. Ich merke aber auch, dass der Druck bei den Kindern deutlich geringer wird. Also manche Kinder, die wirklich vor Mathe Angst hatten und wirklich Mathe so ein großes Thema war, die schreiben ja mittlerweile täglich Briefe und sagen, Matheunterricht macht Spaß. Oder die haben ja gar keine Angst mehr davor, irgendwie das zu machen. Weil die wissen, ich meine, es ist gut mit denen, wir üben. Es kriegt keiner eine Note drauf. Mir geht es wirklich darum, auch dass wir diese Erfolge einfach auch feiern, dass ein Kind, was sonst immer Angst hatte und davor panisch war, jetzt merkt, okay, ich kann es irgendwie, wenn ich das in Ruhe mache und diese Strategie anwende, konsequent, komme ich vorwärts.
Eine Frage wäre noch die Dokumentation. Du sagst ja jetzt, das eine Kind hat immer 3 geschafft, dann schafft es auch immer 4. Sind es Sachen, die du dir selber merkst und wo du einfach bei bestimmten Kindern genauer hinguckst, weil du merkst, die brauchen halt den Ansporn und die brauchen halt die Feier, wenn sie von 3 auf 4 springen? Oder ist es eine Sache, die du tatsächlich auch dokumentierst? Also wie wertest du das Rechenband momentan aus? Wie sieht deine Evolution?
Ich dokumentiere tatsächlich die Ergebnisse. Ich gucke mir täglich die Sachen an. Schau mir bei den Kindern, die Fehler gemacht haben, schaue ich mir die Quelle quasi der Fehler an, um ein Problem zu lösen, also um zu gucken, wo der Knoten halt ist. Und ich führe eine ganz normale Excel-Tabelle, also das geht halt flott.
Da schreibst du dann rein, ja. 3 Aufgaben bearbeitet, 3 richtig, genau. 3 Aufgaben bearbeitet, Fehler beim 10er-Übergang.
Genau. So mache ich es bei den Tests auch. Also wenn ich korrigiere, schreibe ich auch neben der Note, schreibe ich irgendwie, wo waren die Fehler. Und somit mache ich es beim Rechenband genauso zügig quasi. Das geht wirklich flott. Das ist ja kein großes Ding. Und es ist halt die Frage, ob man das wirklich dokumentieren müsste. Man könnte evaluieren, man könnte sagen, okay, wir machen einen Starttest sozusagen und am Anfang des Monats, dann üben wir irgendwie die Addition, also mit Übergang und also teilweise ohne Übergang und mit Übergang und dann, wenn wir all diese Strategien gemacht haben, über mehrere Wochen, ich glaube bei mir ist allein für die Addition sowas wie 6 Wochen angedacht und am Ende machen wir einen Endtest und vergleicht. Da hat man sich die Arbeit gespart, das alles zu dokumentieren im Laufe der Zeit, sondern man hat einfach nur einen Anfang und ein Ende. Und ich bin mir sicher, es wird besser. Also
Hattest du einen Starttest gemacht
mit dem Kind? Ich habe keinen Starttest gemacht, aber ich habe, als ich die Klasse übernommen habe, ich alles Mögliche getestet und dementsprechend werde ich evaluieren können.
Also du hast schon gesicherte Ergebnisse wie die Rechenleistung im Kopfrechnen war, genau, bevor du das Rechenband gestartet hast.
Also genau, das habe ich schon am Anfang des Schuljahres gemacht.
Okay. Und das würdest du dann nach den 6 Wochen dann nochmal machen und dann einfach vergleichen, wie die unterschiedlichen.
Genau, man merkt aber schon Fortschritte. Also ich finde es allein schön zu sehen, wie die Kinder rangehen und dass keine Panik mehr herrscht irgendwie. Also selbst wenn es mathematisch nicht so vielleicht irgendwie nicht sehr wertvoll ist, ist es halt für die Personalkompetenz irgendwie relevant. Und mir gefällt zu sehen, dass manche Kinder, die wirklich entweder schüchtern sind oder wirklich selbst ganz wenig selbst Bewusstsein haben, irgendwie doch daraus gestärkt kommen, irgendwie.
Ja. Ja, auf jeden Fall spannend. Wäre natürlich schön zu wissen, ob andere auch schon das Rechenband irgendwie einsetzen und wie die Erfahrungen sind. Lasst es uns gerne wissen, wenn ihr da schon Erfahrungen gemacht habt und wie die aussehen. Ansonsten, denke ich, begleiten wir das Thema weiter und werden dazu vielleicht dann irgendwie nochmal ein Update-Folge machen, um dann zu schauen, wie tatsächlich die Ergebnisse und Erfolge beim Rechenband sind und eventuell auch erzählen, welche Anpassung du über die Zeit gemacht hast. Ja, ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, genau. Also sollte jemand schon das Rechenband bei sich eingeführt haben, bin ich dankbar über Ideen in der Umsetzung. Gerne auch schriftlich melden, das würde ich sehr begrüßen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören diese Woche auch nochmal. Solltet ihr Fragen haben, meldet euch gerne. Ansonsten wünsche ich alle Lehrkräfte in Brandenburg schöne Ferien, erholsame Ferien und alle anderen frohes Schaffen und gutes Gelingen.
Dann bis nächste Woche.
Tschüss! Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.